Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch. Mein Learning ist mehr Puffer einbauen bei allem. Herzlich willkommen bei «Bisschen theoretisch». Heute bei der Challenge-Folge. Ich bin Mia.
Und ich bin Zita. Und du, Mia, hast mit Nicole Kopp geredet vor 2 Wochen über Sitzungsregeln. Und ja, heute besprechen wir die nochmal.
Ich tue nochmal so ganz kurz zusammenfassen, über was wir geredet haben oder was Sitzungsregeln sind. Das ist nicht ein scharfer Begriff. Wir haben einfach verschiedenste Tipps rund um Sitzungen, Meetings, Zeitmanagement und eben New Work besprochen. In ganz kurzen Worten ist mir geblieben, also bei Sitzungen muss klar sein, wer, warum, mit welchem Ziel, wie lange sich zusammensetzt und ob Sitzung überhaupt das richtige Mittel ist zum Zweck. Geblieben ist mir auch der Satz, den sie zitiert hat, «Get the social right first». Weil das mega wichtig ist, dass man dann arbeiten kann. Also du es erst kurz wirklich einchecken mit diesen Leuten, dann sind sie auch effizient und eben in dem Sinn zufriedeniger. Also Zita, wie bist du heute hier?
Mit einem vollen Kopf, glaube ich. So, ich habe mich sehr fest, auch vor dieser Aufnahme, wie müssen immer wieder sagen, Fokus, Fokus, Fokus auf die Podcasts, wo irgendwie gerade rundum mega viel anders auch noch läuft und mein Hirn mega schnell zu anderen Sachen springt. Und du?
Leider übernächtigt. Ich habe wirklich sehr wenig geschlafen. Einerseits bin ich selber wach gelegen und andererseits hat mein Armin Sonne noch dann geweckt, wo ich hätte einschlafen können. Und jetzt bin ich so leicht flatterig mit ein bisschen Koffein im Blut da. Und freue mich aber sehr, weil ich habe vorher auch noch mal in die Folge reingelassen und habe das Gefühl, eben, wir haben einiges zu besprechen.
Vielleicht ist es gut, wenn wir schnell noch klären, was unsere Arbeitsalltag überhaupt sind, was wir machen und welche Aufgaben zu unserer Arbeit gehören.
Ja, weil wenn wir darüber reden, was für Art von Sitzungen, dann muss man auch ein bisschen wissen, was wir machen.
Was machst du?
Ich bin Texterin und Partnerin vom Textatelier. Im Rahmen von dieser Arbeit mache ich unterschiedlichste Sachen, die mit Sprache zu tun haben. Ich sage manchmal, dass es von einem Wort gehen kann, einen Namen für etwas finden oder 3 Worte, irgendwie einen Slogan für etwas, nachher irgendwie einen Abschnitt, Webtext, was auch immer, Artikel, 2 Seiten, aber es kann ein ganzes Magazin sein und das über Jahre. Jetzt für beliebige AuftraggeberInnen von der Industrie, wie man das so sagt. Sei es das Museum für Kommunikation oder BFH oder das Inselspital. Das kann thematisch sehr variieren. Also, und es kann auch schriftlich oder mündlich sein.
Und du hast aber immer verschiedene Projekte parallel?
Immer verschiedene Projekte parallel. Kundenbeziehungen, also Mails quasi extern oder eben intern im Team, weil wir sind 6 Menschen und die Texte immer einander gegenlesen und uns austauschen und wie zusammen arbeiten.
Ich habe im Moment eigentlich wie 2 Aufgaben, 2 Tätigkeitsbereiche. Das eine ist hier im Museum für Kommunikation, wo ich als Kommunikatorin tätig bin und als Podcasterin. Und das andere ist im Bereich Journalismus, wo ich als freischaffende Journalistin ein narratives Podcast-Projekt und Rechercheprojekt gerade am Machen bin. Aber ja, ich glaube, das ist wie mal noch gut zu klären, dass man wie weiss, okay, wie kann man Sitzungen in unserem Alltag überhaupt einordnen?
Und das Time-Management überhaupt. Wie gesagt, es gilt nicht alles für alle, sondern man muss es immer auf den eigenen Kontext beziehen. Deine Challenge hat sich ja eher so ein bisschen im Zeitmanagement-Bereich befunden. Einmal nimmt es mich Wunder, wie hast du es konkret gemacht? Hast du dir wirklich farbige Zeitfenster, ich weiss nicht, in ein Buch geschrieben? Du hast da mit einem Notizbuch oder auf dem Computer irgendwie eingefärbt oder ein Programm gebraucht?
Ich wäre gerne so strukturiert, wie du das jetzt beschreibst. Aber leider bin ich es nicht. Nicht so strukturiert und eben leider auch nicht so diszipliniert. Sondern, ja, ich muss sagen, nein, sind eigentlich eher so Stichproben. Also ich habe wie, wenn ich daran denke, dann habe ich mir wie auf ein Post-it, also habe ich mir wie überlegt, okay, jetzt mache ich das, wie lange habe ich? Und nachher habe ich, ja, wie dann überprüft, also wie, dann, wenn ich fertig war, geschaut, okay, wie lange habe ich jetzt tatsächlich gehabt. Aber ich glaube, dort fängt es vielleicht wie schon ein bisschen an. Ich glaube, es ist wie hilfreich, wenn man für sich wie findet, okay, diese Aufgabe die mache ich regelmässig und jetzt möchte ich mal herausfinden, wie viel Zeit das ich wirklich brauche. Und dann macht es Sinn, dort mal herzuschauen und sich halt wirklich das mal aufzuschreiben und zu kontrollieren. Aber ja.
Ja, ich glaube, die Frage geht ja voraus, also bist du zufrieden mit deinem Zeitmanagement? Jetzt, bevor du die Challenge hast, weißt, würdest du sagen, doch, ich bin zufrieden damit oder siehst du Änderungsbedarf?
Ich glaube, ich habe grundsätzlich, also wenn ich es jetzt irgendwie auch vergleiche mit anderen, ein relativ gutes Zeitgefühl oder so Einschätzung von, ja, wie lange ich brauche für gewisse Sachen. Darum eigentlich ganz okay.
Ich würde darum sagen, vielleicht liegt jetzt deine Disziplin natürlich auch daran, dass das gar nicht so starkes Bedürfnis von dir war, das anders zu machen.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen da, ja.
Ich habe wie gedacht, ich wollte auch ein bisschen mitmachen bei der Challenge und habe mir so ein Tool runtergeladen, Glockendu, weil mir auch schon jemand erzählt hat aus ihrem Alltag, auch als Texterin, dass sie das brauchen, damit man immer schauen kann, für welchen Kunden schafft man auf welchem Projekt. Dann kann man eigentlich wie einstempeln, auf welchem Projekt das man schafft und dann weiss man, wie viel Zeit man hat verwendet. Weil es geht ja häufig auch darum, auf was kann ich Geld buchen und belegen, an was ich geschafft habe. Ich muss sagen, ich war auch nicht mega diszipliniert gewesen. Und für ehrlich zu sein, sind jetzt auch noch die Ostertage dazwischen gekommen, dass ich gar nicht viele volle Arbeitstage hatte, wo ich das wirklich durchziehen konnte, mit Hin- und Herwechseln. Ich habe vielleicht 3 Projekte eingerichtet und nachher mal so die Uhr übergewechselt. Was aber wieder spannende Fragen aufwirft, nämlich, ja, wo ist der Kopf? Also, wo ist der Fokus, wenn man irgendetwas erschafft? Darf ich jetzt auf das Zeit buchen, wenn ich irgendwie etwas anderes nachgedacht habe oder eine Mail beantwortet, dann habe ich nicht gewechselt auf der Uhr. Also ich glaube, dort liegt auch gleich eine Schwierigkeit von unserem menschlichen Kopf.
Ja, und bei mir kommt eben dann auch mega schnell einmal das Gefühl von, wenn ich Zeit verschwende, zum, ja, eben, es ist dann für mich gerade das Verschwenden, so das Organisieren oder Aufschreiben. Also so. Aber ich glaube, es hat ganz fest damit zu tun, dass ich nicht das dringliche Bedürfnis habe, etwas zu verändern, sondern dass es eigentlich, dass mein, ja, ich weiß auch nicht, ich habe nochmal gemerkt, dass ich recht intuitiv arbeite, also so, ich weiß auch nicht, ich mache mir auch nicht mega einen Plan, wann ich jetzt irgendwie heute erledige, sondern, aber das hat natürlich extrem, ist davon abhängig, wann man schafft, oder? Aber bei mir ist es im Moment, also ich arbeite gerade an einem Podcast-Projekt und dort habe ich viele verschiedene Aufgaben. Und ich arbeite extrem intuitiv.
Nicole Kopp hat ja gesagt, jetzt rund um das Timeboxing, dass man dann nachher gleich merkt, dass man häufig die Aufgaben ein bisschen unterschätzt, also dass man gleich mehr Zeit braucht. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
Ja, ganz klar. Also das ist wirklich, hat sich extrem bestätigt. Eben darum auch mein Learning mehr Puffer einbauen. Mhm. Und ich habe mich dann nachher gefragt, wieso? Also weißt du, wieso passiert? Da könnte man sicher psychologisch erklären, wieso das uns allen das passiert. Eine Begründung, die ich für mich gefunden habe, ist, dass man ein bisschen vom Best Case ausgeht, oder? Das ist auch das, was du in der letzten Folge erwähnt hast, dass man nicht so mitbedenkt, dass man noch Korrekturen machen muss. Oder eben, wenn etwas nicht so läuft, wie man es geplant hat, dann braucht es mehr Zeit.
Ja, und das ist nicht mal außergewöhnlich. Das ist eben das Normale. Ich glaube, dort ist es psychologisch so ein bisschen der Haken. Das ist nicht eine Ausnahme, dass nachher noch etwas zurückkommt. Es ist wirklich der normale Ablauf, dass etwas zurückkommt. Und vielleicht, wenn es dann das zweite oder dritte Mal zurückkommt, muss man mal sagen, ja, jetzt ist wie zu viel Aufwand oder so.
Und ich glaube, dort kann man eigentlich auch von den Sitzungen wie ableiten auf eben quasi den Arbeitsalltag. Also, ich habe letzte Woche zum Beispiel eine Sitzung gehabt, wo ich gefunden habe, die das organisiert haben, mega gut gemacht mit verschiedenen Aufgaben, eben Zeiten zuzuteilen. Und dann hat man immer gewusst, okay, jetzt haben wir noch 5 Minuten für diesen Punkt. Und was sie auch gemacht haben, ist eben Pausen einplanen und auch mit einer Zeit, also denen auch eine Zeit zuteilt. Und ich glaube, da kann man wie eigentlich für den Arbeitsalltag auch übertragen, dass man eben dort nicht nur den Aufgaben quasi eine Zeit gibt, sondern auch den Puffer und die Pause.
Ja, und dort vielleicht, damit man es wirklich macht, sich wie sagen, wenn man muss, so wie, das macht mich nachher wieder effizient und frisch. Weil eben, es hat so das Ding von verlorene Zeit und irgendwie Pause. Aber wenn man sich wirklich sagt, Pause, und zwar nicht nur der Wechsel von einem Bildschirm zu einem anderen, sondern etwas möglichst Gegenteiliges, also vielleicht für Tischhockende, aufstehen, rumlaufen, rausgehen, in die Weite schauen, schon nur irgendwie für die Augen, dass das eben wirklich hilft. Das tue ich mir auch immer wieder nachher selber sagen. Ich laufe so um einen Block und hüpfe um und tue so irgendwie meine Füße und die Hände, also wie in einem Aufwärmtraining. Wer in Biel wohnt und mich aber sieht, rumhüpfen, hat auch schon ein paar Mal gedacht, so, was ist hier los?
So gut. Ja, aber das ist ja eh interessant, eben, wenn man jetzt schon von dem verschwindenden Zeit oder so das negative Bild, das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, wie negativ Sitzungen wahrgenommen werden und wie viele Sitzungen wir aber eigentlich haben. Und dort schon so ein bisschen, hey, wir verbringen irgendwie alle mega viel Zeit. Oder viele, es ist ja auch nicht eine Arbeitsrealität von allen, aber viele verbringen sehr viel Zeit mit etwas, wo viele sehr negativ sehen. Manchmal nennt man es jetzt Meeting, um es irgendwie ein bisschen besser zu machen.
Ein bisschen moderner und spritzig, oder? Das Meeting.
Aber da hat mich wie auch nochmal krass gedacht. So, ja. Hey, wie schaffen wir es, dass irgendwie das nicht so als Müse und sogar Nicole hat irgendwie, wie dann erwähnt, ja, es gibt ja dann auch noch die richtige Arbeit zu machen.
Ja, das ist nämlich so, wie man es wahrnimmt. Und wenn man Sitzung selber auch als Arbeit framet und dann müsste es eben wahrscheinlich das hat, dass man einen Schritt vorwärts kommt durch eine Sitzung. Weil, ich würde sagen, ich kenne wirklich beides. Ich kenne Sitzungen, wo ich mich also darauf freue, wo ich sehr positiv sehe und wo ich auch weiss, irgendwie nachher kann man weiterarbeiten, nachher ist es irgendwie geklärt. Das ist für mich nicht negativ. Es wird aber negativ, wenn es zu viel ist. In einer Woche oder an einem Tag irgendwie mehrere, dann wird es schon nur durch das Gefäß an sich ein bisschen zu viel, weil ich das Gefühl habe, es überanstrengt mich. Und ich kenne schon auch die, wo irgendwie, wo man sich irgendwann fragt, was mache ich da oder wie lange geht es noch? Ich habe wirklich probiert, noch so Beispiele zu sammeln. Ich habe gemerkt, ich bin eine rechte Streberin. Jetzt in Sitzung. Ich probiere wirklich nicht zu multitasken und andere Sachen zu machen. Und wenn sie sagt, 90% von allen Online-Meetings, muss man dort sagen, Teilnehmenden machen etwas anderes, habe ich gedacht, ich glaube es gar nicht. Ich probiere mich wirklich so voll auf das zu konzentrieren. Und einmal hat es wirklich gegeben, wo ich so gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Weil eine Teilnehmende hat wie während dem Meeting ihre Arbeiten erledigt. Also wenn man etwas besprochen hat, hat sie das nachher in ihrem Programm irgendwie übergeschoben und irgendwie abgelegt und so. Und dann habe ich gemerkt, so wie, entweder sage ich jetzt etwas oder ich muss abschweifen. Und aus Höflichkeit oder was habe ich nachher nicht gesagt.
Und bist abgeschweift.
Und bin abgeschweift.
Und bist wieder zurückgekommen.
Ja, und bin wieder zurückgekommen. Aber eben, wie Nicole sagt, es ist nachher verstückelt.
Mm.
Ich habe es gar nicht gern, wenn Leute, inklusive ich, nicht präsent sind.
Und was macht, also wie sind die Sitzungen, wenn du dich darauf freust?
Ja, gute Frage.
Also ich habe mir das auch noch überlegt. Also zum Beispiel ein Beispiel ist die Redaktionssitzungen im Radio, wo ich geschafft habe. Die habe ich immer sehr gern gehabt, weil es inspirierend war. Und ich wie mit neuen Inputs und Ideen, also ich bin so inspiriert aus denen rausgelaufen. Also das sind inhaltliche Diskussionen gewesen.
Mhm.
Was dort dafür war, ist, dass sie meistens viel länger gegangen sind als geplant.
Ja.
Also weil man glaube auch die Diskussionen manchmal nicht so gut kann timeboxen eben.
Ja.
Aber ich glaube, für mich ist es wie inhaltliche Diskussionen, wo ich möchte dabei sein. Da habe ich auch noch einen spannenden Punkt gefunden, wo Nicole Kopp gesagt hat, eigentlich müssen alle an dieser Sitzung wie wollen da sein. Und sonst müssen sie nicht teilnehmen.
Also geht mir auch so, wenn es wie es zum richtigen Zeitpunkt von einem Prozess ist, eben zum Beispiel Ideenfindung. Also wichtig ist auch, dass alle so ein bisschen vorbereitet kommen, wenn es etwas ist, wo man schon mal ein Grundwissen braucht. Und nachher sind alle da. Und aber wie auch noch offen ihre Ansichten oder konkreten Vorstellungen anzupassen. Also wenn es zu dem Zeitpunkt vom Prozess ist, kann es wirklich extrem fegen, auch seine eigenen Ideen nachher wie mit etwas anderem zu verknüpfen oder zu verbinden. Das gibt bei mir auch wirklich sehr ein gutes Gefühl, wo man eben das Gefühl hat, es entsteht etwas Neues durch das, dass mehrere Leute da sind. Ich würde sagen, meistens, also über wie viele Leute sind da, haben wir ja auch geredet, dürfen nicht allzu grosse Gruppen sein, weil sonst schläft man als Einzelperson vielleicht zwischendurch so ein bisschen ein. Oder einfach auch die mehr Redendrang haben, sagen mehr und die anderen weniger, dann wird das ein bisschen schwierig.
Also Nicole Kopp hat ja dort 8 erwähnt, als aus ihrer Erfahrung Obergrenze. Und ich habe mich dort extrem können damit identifizieren. Weil wir haben eben gerade bei diesen Redaktionssitzungen im Radio, wir sind bei 8 bis 10 Personen in dieser Redaktion. Und es ist immer, wenn Leute gefehlt haben, sind es bessere Diskussionen und angenehmere Sitzungen. Also darum, ich glaube auch so 6, 7 sind dort eigentlich für inhaltliche Diskussionen die maximale Anzahl Personen.
Wir kommen nicht ganz umhin, nochmal kurz so wie eben über die Art von der Sitzung zu reden. Weil irgendwie ist das Wort Sitzung, jetzt mir auch beim Hören nochmal, ist mir fast ein bisschen zu gross vorkommen. Ich habe schon ein anderes Mal von der Priya Parker «The Art of Gathering» erzählt. Man sollte wirklich so überlegen, was ist der Purpose von Sitzung? Also warum kommt man zusammen? Und es gibt ja immer auch noch ein Event im Museum live zu unseren Podcast-Themen. Und da hat es auch spannende Leute gehabt. Es war eine kleine Runde jetzt. Was war das? Vielleicht 10 Leute. Und jemand hat auch gesagt, ja, sie arbeitet im sozialen Bereich und sie kommen irgendwie alle Woche oder alle 2 Wochen alle zusammen. Und dann geht die Sitzung aber auch lang. Ja, aber wir müssen einander auch überhaupt sehen und miteinander plaudern. Das hat sie nicht gebraucht, das Wort. Aber mir ist dann wie so, dann muss einfach der Purpose sein, wir verbinden uns dann auch miteinander. Und es gibt was auch immer, eine halbe Stunde Zeit, wo man einfach Kaffee trinkt und sich austauscht. Und das ist überhaupt nicht weniger wert. Aber es ist wie klar, wenn es um das geht, hat das Platz. Und dann muss die Sitzung ja nicht ein Effizienz-Thema durchjetten sein. Weil dann sind eigentlich die Leute unbefriedigt, weil es eigentlich ums andere ist gegangen. Also dort ganz klar sein. Wir haben auch am Anfangswoche eine Teamsitzung und man geht Themen durch. Aber nachher bleibt man auch noch hocken und plaudert darüber, was am Wochenende war. Und ich finde eben, das gehört mega fest dazu.
Aber genau, aber dann muss man es auch so gestalten, oder? Weil ich glaube, wenn das Ziel ist, von einer Sitzung zum ein Team zusammenzubringen und zusammen Zeit verbringen, dann ist nicht die Umsetzung nachher Informationssitzung. Also wir haben zum Beispiel auch Sitzungen, wo alle KommunikatorInnen wie zusammenkommen. Und dort haben wir auch immer wieder mal Format wie schlichte Feier, wo wir zusammen anstoßen, weil wir sonst uns eigentlich nie in dem Gesamtteam treffen und der Austausch aber so wichtig ist, weil wir eng zusammenarbeiten.
Da kommen gerade Anekdoten sind von einem, der mir noch erzählt hat, wenn er sich bei seinem er hat einen Job gesucht, Bewerbungsprozess, was er aber für Fragen stellt. Und er hat eben gesagt, er fragt immer, wie feiert ihr eure Erfolge? Wegen schlichter Feier. Und wenn es so eine gute Frage. Und wir tun das auch bei uns irgendwie aber so ein bisschen auf die Chippen und so einzelne Mal machen wir es dann auch tatsächlich, dass wir ein bisschen feiern. Aber da könnten wir wirklich, finde ich, in der ganzen Arbeitskultur da noch ein bisschen eine Scheibe abschneiden und sich auch mal zwischendurch sagen, hey, das haben wir jetzt gemacht. Wo bei diesen Sitzungen häufig geht es darum, was muss noch gemacht sein. Und das hört ja wie nie auf. Mal kurz zu sagen, das haben wir abgeschlossen. Tut einfach schon nur an sich gut.
Auch für das sich Zeit nehmen.
Ja, und wertschätzen. Also auch dort wieder einfach nicht, das ist jetzt unwichtig. Man hat zum Beispiel eine Wall of Appreciation. Also so ein grosses Magnetbrett, wo man jemanden per Mail schreibt, ihr habt mir so geholfen oder irgendwie einfach so positives Ding, das man sich ausdruckt und herhängt.
Ah, mega schön. Und nachher, wenn man so ein Low hat, dann kann man mal schnell
kann
zu
man
dieser
warten, Wand bis das Kaffee da ist und kann das lesen. Und jetzt, wo ich es sage, denke ich so, wenn haben wir das letzte Mal etwas Neues aufgehängt? Irgendwie vor einem Jahr.
Mm.
Dabei hat es sicher Sachen gegeben in der Zwischenzeit. Kann man auch noch mal ein bisschen für einen Rücken im Hirn. Hey, ich habe noch ein paar Zeitmanagement-Tipps recherchiert. Und eins habe ich so müssen lachen. Es heisst «Eat the Frog».
Interessant.
Das kann man sich schon nur merken, weil es so heisst. Yeah. «Eat the Frog». Es hat anscheinend der Mark Twain gesagt, so à la, wenn es deine Aufgabe ist, einen Frosch zu essen, dann mach das direkt als Erstes. Mach das Wichtige am Anfang. Also, wenn das heute ansteht, dann mach einfach das. Und ich glaube, wir kennen es alle. Dann kommt zuerst noch irgendwie dieses und jenes. Und ich schreibe noch hier zurück. Und irgendwie so. Und das, was man auch für sein eigenes Zufriedenheitsgefühl hat an diesem Tag erledigen, rückt irgendwie in den Nachmittag rein und so. Und einfach so, mach es gerade.
Ich glaube, das Zufriedenheitsgefühl als Stichwort ist mega entscheidend, weil mir ist da gerade sofort in den Sinn gekommen, all die Momente, wo ich wie, wenn ich eben den Frosch gegessen habe, dann fühle ich mich wie schon eigentlich gut. Dann nachher
ja, genau.
Den ganzen Tag.
Und das ist so angenehm, nachher eben, da ist fast alles, also alles andere ein Plus. Aber einfach dann ist es ja, ein befriedigendes Gefühl. Jetzt machst du dir To-Do-Listen oder wie nimmst du dir vor, was mache ich heute oder was ist wichtig?
Also ja, ich habe To-Do-Listen, mehrere, so auf Post-its, in meinem Notizen-App.
Du bist eine Post-it-Botschafterin, Mann. Mache ich mir das Post-it?
Ah. Ja.
Hey, ich habe vorhin mal den Erfinder von der Post-it-Lehre kennen.
Nein.
Wo? Totale Side-Story. Irgendwie in Kandersteg, jetzt muss ich überlegen, der hat jemand gekannt.
Also ist der Schweizer?
Nein, das ist ein Ami und dann vor 15 Jahren schon ein alter Mann war. Das war irgendwie ein Freund von einem Kollegen, muss ich den besuchen. Und der ist nachher so ganz herzig und sanft, hat er das seine Geschichte erzählt. Und irgendwann ist so wie, ja, und dann habe ich halt die Kleber erfunden und dann habe ich ausgesorgt und mir irgendwie in Kandersteg eine Ferienwohnung gehabt. Echt so der klassische Ding von, irgendwie der Leim hat nicht genug gut gehabt.
Genau, das habe ich auch schon mal gehört.
Umzuwerten. Und einfach zu finden, ja, okay, jetzt ist es removable, man kann es echt wieder abnehmen. Und dann, that's it.
Eine von diesen Geschichten, die wie ein Fehler zu etwas Grossartigem führt, nachher schlussendlich. Also ja, grossartig. Ich finde es grossartig.
Ja. Und der Punkt ist eben einfach, das rauszugreifen und irgendwie umzudeuten. Also es passieren ja laufend, Anführungszeichen, Fehler. Genau.
Hast du noch mehr Tipps wie Eat the Frog? Oder ist es...
die Pomodoro-Technik.
Ja, die kenne ich.
Also Aufgaben werden in 25-Minuten-Abschnitt eingeteilt und nachher eine Pause. So an sich, also wie verschnitten. Ich glaube, das würde recht gut so einem Menschen sprechen, der ja nur so Aufmerksamkeitsabschnitte hat. Aber ganz so... Kurze mache ich dann doch nicht. Ich gehe vielleicht einmal pro Vormittag um einen Block hüpfen und meine Übungen machen.
Aber du gehst wirklich jeden Morgen einmal schnell raus?
Ich würde sagen, jeden Morgen und jeden Nachmittag verlasse ich mal kurz das Haus.
Ja.
Also das Stress vielleicht vor Seite, aber dann gehe ich irgendwie im Büro ein bisschen noch jemand anders her.
Mega gut, ja. Und also Pomodoro, dann gibt es wie Mozzarella-Salat. Und nachher, also Mozzarella ist quasi Pause und... Oder wieso?
Ja,
wieso
voll. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich mir das noch überlegt, aber es nicht nachgeschaut. Aber etwa so, Pomodoro sind doch so gehackte Tomaten.
Also es sind einfach Tomaten?
Genau, jetzt kenne ich es nur von Dosen. Ich finde, das mit Mozzarella passt super. Und der Basilikum ist noch irgendwie...
Snacks.
Kleine, genau, die kleine Freude, die man sich noch dazu gönnt. Oder auf seinen Körper zu lassen und noch das zuzuführen, was man braucht. Die biologischen Grundbedürfnisse hat... Nicole Kopper hat gesagt.
Ja, oder eben auch der Raum, oder? Sie hat ja, das habe ich auch noch spannend gefunden. Sie hat ja unsere harten Stühle erwähnt. Also, was für einen Unterschied der Raum macht. Und da habe ich jetzt in einer Sitzung, die ich letzte Woche hatte, auch noch mal so gemerkt, hat, die Sitzungsleitung hat wie einen Kreis zum Einstieg quasi arrangiert. Also, so die Stühle in einen Kreis tun. Und dann ist mir wie so aufgefallen, wie, ja, ich habe wirklich so das Gefühl, der macht jetzt einen Unterschied, dass wir da im Kreis hocken und ohne Tisch vorne dran, sondern eben, man hat gar nicht die Möglichkeit, so irgendwie einen Laptop vor sich zu platzieren. Und ich glaube, dort hat, das ist auch nochmal ein riesiges Potenzial. Und ich habe mich auch so erinnert an einen Kurs, den ich mal gemacht habe. Und dort ist wie der Raum, ist sehr vielfältig quasi eingerichtet gewesen. Es hat Sofas gehabt, es hat Küsse gehabt, es hat Stühle gehabt. Und es ist wie so... die Idee war, dass alle können so herhocken oder liegen oder wie auch immer, wie es ihnen wohl ist, weil man wieder davon ausgeht, dass man dann am besten lernen und aufnehmen kann.
Ja, das ist wie so die Zimmer, wo man so von Google in der Blütezeit, oder, wo man so weiss, irgendwelche Einsessel und Schaukeln und Töckelkasten, oder, damit die Leute kreativ können sein können.
Ja, ja.
Ich sage es jetzt mit einem Lachen, aber es ist ja etwas dran. Also ich finde es nicht irgendwie... unabgebracht. Aber ja, häufig ist ja die Infrastruktur dann auch nicht so grossflächig.
Machst du manchmal Sitzungen im Stehen? Stehungen, dann habe ich ein Wort gefunden.
Stehungen. Nein, aber Gespräche im Laufen. Aber einfach, wenn sie zu zweit eben halt, also sie, dass man mal etwas findet, kann man besprechen, aber laufen dazu um. Stehungen, ja. Bei uns ist eben wirklich, wir haben Stehpult, also so ein bisschen von wegen zwischendrin mal stehen. Aber der Kaffeetischort ist nachher einfach mit Stuhl und Tisch, von dem her sehr selten. Und bei Kunden auch selten. Dort ist mir eben von einem Setting aufgefallen, oder gehen wir uns neu mehr vorstellen, so als Textatelier. Und dann häufig hat man wirklich konfrontativ gegenüber mit den Laptops irgendwie so kampfbereit auf den harten Stuhl. Und dann muss man noch am Schluss über Budget reden. Das, vielleicht noch mal zum Event, wo eine Übung ist wirklich recht lustig war. Und dann haben sie die KommunikatorInnen uns als Gruppe so in das Setting hineingeführt, dass wir das Quartierfest organisieren. Und einfach hocken alle an einen Tisch. Wir wollen ein Quartierfest. Und nachher, ja, jetzt müssen wir das organisieren und nachher geschaut, was passiert. Und das war wirklich köstlich gewesen.
Weißt du, was passiert?
Ja, so à la. Jemand hat mal gefragt, ja, aber wenn wollen wir es denn machen? Und dann kam jemand mit, ja, irgendwie die Kinder brauchen eine Wasserrutschbahn, aber es hat irgendwie eine Ameise und das Gift ist nachher für die Kinder nicht gut. Und nachher jemand mit, also zuerst müssen wir wissen, was essen, sonst komme ich sowieso nicht. Also so wie im schönsten Schenkelklopftheater, man hat es wirklich aufzeichnen. Und die Leute haben schon ein bisschen extra mitgemacht, die sind alle sehr bewusst gewesen, dass eine Sitzung irgendwie Struktur müsste haben. Und jemand ist dann das Whiteboard mal gegangen. Aber schlussendlich ist man gleich nicht vorwärts gekommen. Und nachher haben wir so die Aufgabe gehabt, die Tasks zu sortieren. Und eigentlich der Schlüsselmoment war eigentlich mehr so gewesen, dass man nur wenige Tasks überhaupt sich vornimmt und alle anderen delegiert und die Verantwortung einfach klar zuordnet.
Wir haben ja aktuell die Wechselausstellung Massen. Und dort gibt es wie auch so Experimente, wie Menschen sich verhalten, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt, also einer grossen Gruppe. Und eben, dass sich nachher dann wie so Leader rauskristallisieren, die sie irgendwie dann organisieren. Und nachher gibt es so, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, aber so wie Assistierende, die nochmal quasi Hierarchiestufen sind, im Mithelfen organisieren. Und nachher gibt es eben dann quasi Gruppen, die dann macht oder die irgendwie ausführt.
Genau, weil das Fazit ist ja wirklich, Rollenklärung muss einfach sein. Aber ich habe gesagt, ich habe noch so ein bisschen schlechte Beispiele gesucht für Sitzungen und ich gehe manchmal in ein Coworking, Zentrum heisst das, und habe dort noch ein bisschen rumgefragt, weil die sind alle auch sehr sitzungserfahren. Und etwas, vom, was einfach immer wieder ist gekommen, ist wirklich, es muss ein klares Ziel haben, es muss eine klare Verantwortung haben. Bitte nicht alles in einer Person, also nicht Moderation, Time, also Zeitmanagement und Protokoll von jemandem, sondern irgendwie sortiert und so. Und was mich dort noch spannend hat, denke ich, häufig, es gibt Sitzungen, die am Schluss, oder meistens werden doch am Schluss nächste Schritte definiert. Und dass man dort eben auch ein bisschen mehr einen Fokus darauf legt, dass das vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit überkommt, sogar das Ende. Weil sonst ist so vermeintlich, jetzt ist die Sitzung vorbei, aber jetzt kommt noch fast das Wichtigste, nämlich wer macht jetzt konkret was. Dass man dem ein bisschen früher in der Sitzung Raum einplant und nicht erst, wenn es schon 10 Uhr ist, tut man noch fast so zwischen Tür und Angel noch das Besprechen. Und sie haben dort, sie tun wirklich so ein bisschen nach New Work-Methoden arbeiten und haben etwas, das heisst integratives Entscheiden. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist. Das ist so aus dem New Work-Wording. Ich bin dann da nachlesen. Und dort geht es eigentlich darum, dass es muss immer klar sein, wie werden Entscheidungen getroffen, oder? Wer darf überhaupt entscheiden? Wenn einfach jemand entscheidet, dann muss die Person das auch machen. Voilà. Und wenn es aber etwas Gemeinsames soll sein, muss man sich einig sein, mit welchem System. Und es gibt ja wie Konsens, also alle müssen irgendwie einverstanden sein oder einfach Mehrheit. Aber sie die eben etwas praktizieren, das heisst integratives Entscheiden, wo eigentlich um, das heisst Konsent geht. Das heisst, jemand macht einen Vorschlag oder ein Vorschlag ist auf dem Tisch und dann hat irgendjemand einen Einwand. Und dann probiert man einfach, das, was diesem Einwand dran ist, in die Idee zu integrieren. Irgend auf eine Art. Das kann nachher sein, jemand sagt, im Pauseraum braucht es ein Sofa und jemand sagt, nein, es braucht aber auch noch eine Liege und nachher findet man irgendwie ein Zwischending.
Das Bettsofa.
Das Bettsofa. Und je nachdem aber auch nur die zwei zusammen. Je nachdem muss das nachher nicht die ganze Gruppe machen, aber dass es wie durch das nachher eine Zufriedenheit oder einen Kompromiss gibt. Und das Motto ist einfach immer, is it safe enough to try? Ist es genug abgesichert, dass man es einfach probieren kann und dann probiert man es einfach. Also so die Haltung von, man will schneller dazukommen, etwas mal zu machen, und aber gleich alle wieder dabei sind. Darum tut man das noch einfach integrieren und so probieren zu modifizieren. So. Habe ich wie immer noch mitgenommen, weil manchmal finde ich, weiss, im Vorgespräch so ein bisschen in der heutigen Welt so mit Ja und Nein, dass es einfach wie auch noch zwischendrin Möglichkeiten gibt. Und dann kann man die mal ein bisschen ausloten und vielleicht findet man eine und dann sind alle glücklich. Happy ever after.
Aber es braucht ein bisschen Zeit, oder? Kompromiss finden braucht eben ein bisschen Zeit. Und darum, wie du sagst, muss man dem vielleicht einfach auch mehr Zeit zurechnen in einer Sitzung.
Ja, und sie haben gesagt, am Anfang hat es sehr viel Zeit gebraucht und jetzt haben sie es geübt und jetzt ist es viel effizienter. Also man muss es einüben als Vorgehen überhaupt.
Wollen wir dann jetzt auch zu den nächsten Schritten kommen?
Yes, Fazit. Was nimmst du mit, Zita? Wirst du irgendetwas, weiss auch nicht, anpassen oder dir hinter die Ohren schreiben, wie man so schön sagt?
Ja, also ich glaube, ich nehme aus dem Gespräch mit Nico Kopp vor allem zwei Sachen. Das eine ist, wirklich zu überlegen, nochmal, welche Infos müssen, oder welche Inhalte müssen wirklich in die Sitzung. Und dort gerade in Bezug auf Informationsteil, ja, wie gut zu überlegen, okay, was kann schriftlich, was muss in die Sitzung?
Und sie hat gesagt, man ist viermal schneller im Lesen als im Zuhören.
Ja, und das ist mir gerade letzte Woche wieder passiert mit einer PowerPoint-Präsentation, wo ich bin so nervös geworden, weil ich alles irgendwie schon dreimal gelesen habe und die Person ist immer noch beim zweiten Punkt. Das ist wirklich, das macht mich unglaublich nervös. Und das andere ist auch, jetzt in der Regel ist formuliert, dass keine Smartphones, aber eben, ich würde glaube eher sagen, keine Laptops. Also ich finde wirklich so, auch die Laptops, die ja wie so eine Wand sind vor einem, es macht einfach irgendwie etwas mit der Stimmung und wenn immer möglich ohne Laptop.
Zita ist da mit ihrem Notizbuch ganz analog vor mir und ich mit dem Laptop. Jetzt habe ich natürlich ganz schlechtes Gewissen.
Wir haben keine Sitzung, wir haben einen Podcast.
Ja, was ist eine Sitzung? Mir ist auch das geblieben mit Information nicht in Sitzung, Diskussion ja. Also, und auch das Umgekehrte, nicht per Mail Sachen diskutieren, dort das Gespür behalten, sonst Leute zuerst mal einfach an oder sonst lädt die Leute ein, die es irgendwie braucht, damit es eben auch dort nicht Nerven kostet, uns allen. Und schon auch noch ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne. Noch ein letztes Negativbeispiel. Eine Sitzung, wo irgendwie 300 Eltern sind informiert worden bei einem Online-Meeting. Und dann ist es 45 Minuten gegangen, bis man zu dem Punkt ist gekommen, wo es interessant oder so ein bisschen dialogisch geworden ist. Und jetzt, als ich die Nicole Kopp gehört habe, habe ich mir gedacht, warum haben sie das nicht geschickt? Und also meine Laune war wirklich im Keller gewesen. Ich konnte nicht mehr zuhören, aber habe immer noch gewartet, bis das Spannende kommt. Das war wirklich wie ein Folter. Also das ist wirklich so. Und auch mir vornehmen, ich finde darum wirklich auch selber in Sitzungen, am Anfang das Wichtige bringen. Oder wenn es um Budget geht, dann kann man mal ein bisschen früher darüber reden. Weil es sind alle nachher am Schluss dieser Stunde nicht mehr so richtig frisch. Und dort wie ein bisschen sich auch selber zu überwinden und zu sagen, so, eat the frog.
Das ist ein gutes Schlusswort. Wir sagen noch, wie es weitergeht. Nächste Schritte. In zwei Wochen nehmen wir die 6-Wort-Regel führen als Theorie. Wir reden mit Fatima Mumuni, Spoken Word Poetin, Moderatorin und Kolumnistin. Und genau, fragen, wie kann man mit wenig Wort viel erzählen? Und wie erzählt man eigentlich eine Geschichte spannend?
Mir als Texterin hat der Merksatz auch sehr gefallen. Wer etwas Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze.